essen, sondern tiefer blicken.
Also ich würde, stimme dir dazu, würde es auf ein Wort brechen. Jemand, der wirklich eine gewisse Ebene der Erleuchtung realisiert hat, kommt nicht mehr auf die Idee, das Außen für sich selber verantwortlich zu machen. Und selbstverständlich plumps ich mit manchmal in Zustände, wo ich das Außen verantwortlich mache. Und dann merke ich, okay, Alan Vollfilm. Ich wollte auch mal ein T-Shirt kreieren, wo hinten drauf steht, bin im Vollfilm vorne, außer Betrieb und dann unten nicht handeln, nur führen. Ja, irgendwie so als Gebrauchsanweisung. Das heißt, wenn ich merke, dass ich im Vollfilm bin, also die Indizien dafür sind, der andere ist schuld, ich bin besser als du und ich weiß es sowieso besser. Wenn ich nur diese Gedanken oder diese Ideen habe, weiß ich, okay, Vollfilm. Und dann Handlung jeglicher Art verboten. Also irgendwie den anderen ansprechen, der sollte irgendwie was anderes machen oder irgendwelche, ich ziehe jetzt aus oder was der Kuckuck was. Also das verbiete ich mir. Da gehe ich in einen heiligen Krieg. Und da finde ich, gehört auch der heilige Krieg hin. Nicht zu handeln, sondern wirklich nur zu führen. Und für mich ist das Paradebeispiel dazu, ist die Kreuzigungsgeschichte von Jesus. Da habe ich meine eigene Interpretation. Ich fand es früher immer, ach, ich habe mich immer geärgert. Ja? Also dieser Satz von Matthäus, so, ich bin der Leben, das Licht und das kriege ich noch nicht mehr jetzt zusammen. Also ich bin der Weg, das Leben und das Licht und geht es irgendwie anders weiter. Und ich fand das einfach eine Anmaßung und das fand das, also, wo ich dachte, wie kann man das sich. Kann man das so schreiben? Und irgendwann ging mir durch den Kopf, der Weg sagt, ich bin der Weg. Und dann war so ein Gefühl, wenn ich meine Waffen niederlege, wenn ich wirklich überhaupt keine Handlung mehr mache, um nicht zu fühlen. Und dann kommt so ein Thema auf mich zugeflattert, ja? Dann ist so dieses, oh, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und ich dann sage, okay, nicht mein Wille, sondern wirklich mein Herzenswille, mein göttlicher Wille geschehe und das darf jetzt hier hochploppen und ich lasse konsequent meine Waffen unten. Ich lasse mich verraten von einem meiner Seelenliebesdienstler, am besten meinem Liebsten. Ja, also mein Nächster darf das, also wenn, weiß ich, mein Mann mir da so einen Knopf drückt, ja, der darf das, der darf mich verraten, der darf mir die tiefste Wunde aufdecken und ich lasse meine Waffen unten. Ich handle nicht. Fühl, 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 bis ich es ans Kreuz schaffe. Fühl, fühl, fühl. Und es tut weh. Es ist nicht einfach. Und ich bleibe im Fühlen und mache keine Handlung. Kommen irgendwelche Retter, ja, die noch versuchen, mich da zu retten, auch gelingt Gott sei Dank nicht. Ich bleibe im Fühlen. Und am Kreuz, ja, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wirklich so, es sind alle Statisten in meinem Drama. Und dann kommt der entscheidendste Satz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, dass wirklich dieses sich von Gott getrennt erleben, fühlen, und zwar total mit dem gefühlten Risiko, für immer und ewig verlassen zu sein. Ja, da ist es absolut. Und dieses immer und ewig auf der Ebene, wenn ich das wirklich fühle, dann ist das für immer und ewig verlassen sein, führt mich unmittelbar in das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist das im Gefühl sein. Da bleibt er nicht lange drin. Das löst sich relativ schnell auf und dann kommt, es ist vollbracht und dann neigt er sein Haupt verschied. Ich glaube, das ist bei der Johannespassion, ist, glaube ich, die Texte sind ja so ein bisschen unterschiedlich. Und dann wird noch zweimal geguckt, ob er wirklich tot ist, aber die Verletzungen sind nicht tödlich. Und dann nach 3 Tagen die Auferstehung. Und dann frage ich, was ist gestorben? Weil für mich ist die Kreuzigungsgeschichte die Gebrauchsanweisung für die Heilung des emotionalen Körpers. Was ist gestorben?
Das falsche Betriebssystem.
Nein, also nicht das Ganze.
Nein,
Das,
die.
nee, es ist, also ich will es noch viel, viel, viel präziser. Es ist etwas gestorben.
Ja, die Identifikation mit der Persönlichkeit.
Nein, noch enger. Für mich ist also die Illusion von Gott getrennt zu sein, stirbt darüber, dass ich das Gefühl von Gott zu getrennt zu sein fühle und anerkenne und bejahe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn das wirklich gefühlt wird und ich durch diese paradoxe Tür gehe, dann stirbt die Identifikation, getrennt von Gott zu sein.
Ja.
Ja, es ist also jedes Mal eine paradoxe Tür, durch die das durchgeht. Und wenn man durch diese Tür durchflutscht, dann macht man für diesen Anteil ein Erleuchtungserlebnis. Und dieses sich getrennt fühlen ist nun eine der zentralsten Sachen. Aber
Ja.
egal, was ich fühle, wenn ich meine Einsamkeit fühle und meine Einsamkeit, also das Gefühl der Einsamkeit, wissend, es ist die Einsamkeit meines inneren Kindes, wenn ich das wirklich fühle und diese Einsamkeit da lasse, dann kann ich die Einsamkeit fragen, wie es ihr damit geht, dass ich bereit bin, die Einsamkeit bei mir einzuladen. Das heißt, nicht in der Einsamkeit baden, sondern das Gefühl der Einsamkeit da lassen. Und dann kann die Einsamkeit mit mir in Gemeinsamkeit gehen. Wir springen hier so ein bisschen, ne? Macht nichts.
Ja, das macht nichts, das macht nichts. Das sind schöner Input. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, Gefühle klar wahrzunehmen und die irgendwie zu greifen oder zu denen vielleicht einen Namen zu geben. Wir hatten das vorhin auch, ne? Hattest du bei mir einen Punkt gefunden, wo ein tieferes Thema drin steckt, und mir hat es sehr geholfen, dass du mir einen Namen dafür gegeben hast.
Das kann eine große Hilfe sein, wenn es benannt wird, weil mit dem Benennen wird es auch identifiziert. Also dann ist es nicht mehr nur eine Identifikation, sondern es wird identifiziert. Oft ist es so, dass wenn wir in diesen Schockmodus fallen, also wenn erstmal was taub ist, dann geht es gar nicht darum, zu versuchen, nicht mehr taub zu sein, sondern dann geht es darum, das Taubsein wahrzunehmen. Und das ist sehr, sehr paradox, weil wenn du nicht, du kannst das nicht fühlen, fühlen, beziehungsweise du kannst es nicht fühlen, wahrnehmen. Und wenn du dich dann mit der Wahrnehmung des Nichtfühlens verbindest und einfach das da sein darf, dass du nicht fühlst und das wahrnimmst, wie du nicht fühlst, kann sein, dass sich deine Wahrnehmung verändert, also dass sich das verändert, was du fühlst.
Das macht gerade schon was bei
Ich merke,
mir,
da ist richtig ein kleiner Schleier eben hochgegangen.
ja.
Ja, das
Weil
werde
ich
ich.
immer, das Gefühl habe oder so die Idee habe, ja, also ich sehe das total, ne, dass es wichtig ist, Gefühle wahrzunehmen und zu akzeptieren, zuzuschauen, wie die sich bewegen, ohne drin zu baden. Aber dann suche ich danach und ich finde es nicht. Und das ist ja auch ein Gefühl.
Und wir haben diese Taubenteile. Wir mussten es taub machen, sonst könnten wir nicht überleben. Ja, das heißt, dieses Taubsein fühlen und nicht mehr versuchen, das Taubsein zu bekämpfen, ist bei ganz vielen ein Schlüssel. Das heißt, es zeigt sich eigentlich im Leben die ganze Zeit, worum es geht. Aber es ist so dicht dran. Ja, ich habe ja gestern ein Lied gesungen, den Wald, den sehe ich nicht. Ein sehr großer Baum versperrt mir die Sicht. Und ich glaube, ich muss diesen Baum überwinden, um eine Antwort zu finden. Dabei ist dieser Baum, ja, durch den zu sehen, ich vermag es kaum, das Tor zu dem. Das heißt, es ist immer viel dichter dran, als wir denken. Also es geht eigentlich darum, das, was unmittelbar vor der Nase ist, was so dicht dran ist, dass wir es nicht sehen können, das wahrzunehmen. Und wenn ich weiß, es ist einfach ganz dicht dran und es drückt da schon an der Nase rum, dann das, ja, wirklich das zu fühlen. Und nicht, was ist da 2 Meter weiter weg. Wir wollen immer woanders hingucken, als das, was es wirklich ist.
Jetzt haben wir diese Taubheit gerade
Ja.
festgestellt oder dieses
Genau.
Gefühl, nichts zu finden oder
Das Nichtfühlen zu fühlen.
ja.
Ja, du kannst es nicht fühlen, fühlen. Das sind auch manchmal dann längere Prozesse, wenn man wirklich durch dieses Nichtfühlen. Also ich habe vor 3 Tagen eine Sitzung gehabt mit einem Klienten. Da waren wir eine Stunde in dem Nichtfühlen. Und der hat erst gedacht, oh, was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Und Verleger plötzlich sagt, bleib da, ich habe hier keinen Impuls, was anderes zu machen. Lass uns das Nichtfühlen und diese Schwere da drin und dieses Bewegungslose, lass uns das die ganze Zeit fühlen. Lass uns da einfach bleiben. Und das dauert seine Zeit. Ich weiß nicht, du kennst die Sachen von Scott Peck, diese 4 Phasen. Die beobachte ich öfter, dass es immer wieder, also in allen möglichen Bereichen, durch diese 4 Phasen geht.
Vielleicht magst du es noch kurz sagen,
Mache
was du
ich.
da meinst.
Die erste Phase ist quasi diese Pseudo-Harmonie. Ja, alles ist in Buddha. Auf einer oberflächlichen Ebene, das ist so ganz, ganz lauschig, aber da fühlen wir nicht wirklich. Und wenn das tiefer rutscht, ob das nun in der Gemeinschaftsbildung ist, wie bei Scott Beck oder in einem, weiß ich, beim Gefühle stellen bei mir, da beobachte ich das auch, dann kommt es in so eine Chaosphase. Und dann möchte man gerne das Chaos irgendwie über den mentalen, also über Strukturen regeln, um dieses Chaos nicht zu fühlen. Und Chaos macht immer erstmal haltlos, es ist, fühlt sich nicht wirklich lustig an und das will gefühlt und ausgehalten werden. Und wenn man das wirklich fühlt und nichts mitmacht, nur fühlt und Chaos sein lässt, aber anerkennt, dann rutscht es irgendwann in eine nächste Phase, das nennt sich dann die Leere. Da passiert nichts, da ist es bewegungslos, da fühle ich vielleicht das Nichtfühlen, ja, den Stillstand, das Vakuum, dass da nichts ist, dass es nicht weitergeht. Das macht teilweise richtig Ängste, Unangenehmlichkeiten und auch da wieder nicht handeln. Nichts, nichts tun, sondern nur fühlen, 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 fühlen. Das Halten, auch das Aushalten, aber sich nicht abfinden, sondern so anerkennend wirklich das wahrnehmend. Und wenn ich das fühle, fühle, fühle und wenn ich es 5 Stunden fühle, dahinter kommt irgendwann mal, geht eine Tür auf und dann kommen Impulse. Und wenn ich die dann handle, dann verändert sich im Außen was. Aber wenn ich jetzt eine Handlung mache, um dieses Vakuum, dieses Nichts da nicht fühlen zu wollen, dann bleibe ich auf einer relativen Schicht im Kreislauf gefangen. Und die Kunst ist nichts tun. Wird überall gesungen.
Ja.
Ja, in jedem Mantra brauchst du nichts zu tun.
Ein Riesenthema im Yoga.
Ganz großes Thema. Nur oft wird nicht genau benannt, worum es wirklich geht. Nämlich nicht handeln aus der Kompensation heraus, sondern fühlen, 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 fühlen und nicht versuchen, es das Gefühl wegzuhandeln. Und wenn man das so erstmal raus hat, dann kriegt das eine ganz andere Dimension. Ich bin auch der Meinung, dass es ein Dimensionswechsel ist. Aber stell dir vor, da sind lauter Briefmarken und das zweite Leben in der zweiten Dimension. Und die leben in der zweiten und jetzt kommt eine Kugel dahergerollt. Was sieht die Briefmarke?
Ein Kreis.
Genau, lauter Scheiben. Und jetzt versucht die Kugel zu sagen, nein, nein, das ist alles eins. Das war auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Und das sieht zwar gegensätzlich aus, aber es ist immer eins. Und die Scheibe sagt, der hat einen an der Scheibe, ja? Und in dem Moment, wo das, also wir waren ja alles mal Kugeln und dann hat man so lange auf uns draufgehauen, bis wir dann platt waren, die Briefmarken. Das heißt, es gibt eine Erinnerung, dass das diese andere Dimension existiert. Und wenn die dann, wenn man sich vorstellt, das sind wie plattgedrückte Luftballons, ja, die so auf Briefmarkenhöhe sind. Wenn dann da Luft reinkommt mit ein bisschen Druck, ja, und Druck ist da nicht ganz unwichtig, dann können die wieder hochploppen. Das heißt, dann kommen wir wieder in das andere Bewusstsein der anderen Dimension, der Kugel. Aber in dieser Zweidimensionalität können wir es nicht erkennen. Und letztendlich ist die Zweidimensionalität das, wo wir sagen, es ist nicht erleuchtet. Und wenn es wieder hochkommt in die dritte, diese nächste Dimension, wir würden es dann fünfte nennen, dann nennt man das erleuchtet, weil es einfach in eine nächste Dimension geht.
Ja, weil wir einfach eine vorher nicht gesehene Ebene mit einschließen. Nämlich, ich würde sagen, die Ebene des wohlwollend neutralen Beobachters. Der mit dem, was beobachtet wird, verbunden ist.
Ja, also ich kann das jetzt nicht fühlend nachvollziehen, was du sagst. Und ich habe eine andere Konzepthaftigkeit, aber vielleicht meinen wir dasselbe. Bin mir da aber jetzt so, kann das so nicht fühlen.
Also normalerweise ist da eine lineare Wahrnehmung. Ich nehme das Objekt wahr, ja?
Okay.
Das ist linear und da sind 2 Punkte. Und wenn ich mich aus der Identifikation zurücknehme, aus diesem linearen zu dem Punkt Subjekt mich zurückziehe, dann kann von da aus statt einer linearen Wahrnehmung auf Prozesse, auf Themen, auf Gefühle, auf Dinge, die passieren, wenn ich mich daraus zurücknehme auf diesen Punkt, dann kann der expandieren, beziehungsweise die vorher linear ausgerichtete Wahrnehmung wird kreisförmig auf das Ganze.
Okay, das verstehe ich. Das wäre der Punkt, wenn du sagst, ich kann nicht fühlen und ich sage, du fühlst aber, dass du nicht fühlst. Das heißt, du gehst auf den Punkt zurück, dann ist es wahrscheinlich das, was du meinst.
Hm.
Ja, dass man sich zu dem Punkt gibt, der ja wahrnimmt, dass ich hier gerade nicht wirklich fühlen kann. Und damit bin ich im Fühlen.
Ja.
Ist das die Ebene, die du meinst?
Ja. Ja. Und das, bei mir ist es ein ganz starkes Gefühl übrigens, dieses ich finde nichts zum Fühlen.
Ja. Also man kann da auch schon wieder einen Umweg draus bauen, dass man sich dann so weit zurückzieht, dass man wieder in den Kopf schnurrt. Aber dieses so zu, also sich den Raum zu geben, es so zu fühlen, wie es jetzt gerade ist, wissend, dass das schon ein Wahrnehmen und ein Fühlen ist. Und wenn ich erstmal Taubheit fühle, dass Taubheit ist auch ein Symptom. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn ich dicht an einem Tintenfisch bin und der mich mit Tinte besprüht, dann kann ich den Tintenfisch nicht sehen. Ich sehe ja nur die Tinte. Gehe ich 5 Meter weiter weg, werde ich aufgrund dessen, dass der Tintenfisch seine Tinte rausgeschmissen hat, den Tintenfisch noch leichter lokalisieren können als sonst. Weil da sehe ich eine große schwarze Wolke. Ja, also als Symptom, wenn Taubheit ist, weiß ich, okay, da muss was drunter liegen, sonst wäre keine Taubheit. Da muss ein Schock drunter liegen. Da muss irgendetwas liegen, was dich taub gemacht hat. Und diese Taubheit dient dir. Ist also erstmal nur ein Symptom. Und darüber kann ich dann über das Anerkennen der Taubheit, über das Anerkennen, dass da ein Schock sein muss, gibt es dann die Tür frei für den Schmerz, der da tatsächlich drunter ist. Und den ich als Erwachsener aushalten kann und auch überlebe, als Säugling nicht. Ja, da flutscht die Seele sofort wieder aus dem Körper, das geht nicht. Aber als Erwachsene, das hält, die sitzt. Und dann, das ist ein bisschen tricky.
Naja, klar, wir haben unsere Mechanismen, eben nicht hinzugucken. Und das ist natürlich erstmal mit Schmerz verbunden.
Und hinter so einer Taubheit lauert ein Schmerz. Aber das ist kein, also die Taubheit sorgt eigentlich dafür, dass es ein Dauerschmerz ist, den ich halt narkotisiere. Und dadurch wiederholt sich dauernd die Situation. Das heißt, ich habe immer wieder die gleiche Form von Beziehung mit irgendwelchen Leuten. Wird, weiß ich, immer auf die gleiche Art und Weise verlassen oder ja, das heißt, das bleibt da im Kreislauf. Und eigentlich habe ich diesen Schmerz schon 37.000 Millionen Mal gefühlt, aber nicht einmal wirklich gefühlt anerkannt. Oder ich habe so ein Bild, das Schicksal jagt uns mit unseren Gefühlen auf den Berg. Eigentlich müssen wir auf die andere Seite. Um auf die andere Seite des Berges zu kommen, bräuchte das Gefühl ein Ja. Das heißt, ich fühle das ja schon. Ja, Mann hat mich verlassen oder bin pleite gegangen oder was. Kuckuck was. Ich habe das ja alles schon an der Hacke. Will es aber nicht haben. Und weil ich Nein habe, falle ich wieder zurück in das alte Fass. Und dann jagt mich das Schicksal wieder auf den Berg. Und ich habe wieder ein Nein und ich falle wieder zurück. Und dann jagt es mich wieder auf den Berg. Weil es sich immer wieder manifestiert und eigentlich soll ich auch über den Berg rüber. Und wenn ich jetzt anfange, diesen Schmerz, der sowieso schon da ist, den hole ich ja nicht extra, der ist ja eh schon da, wenn ich dem dann noch ein Ja gebe, fühlt es sich an, als würde ich mein Schicksal besiegeln. Aber Fakt ist, ich falle auf die andere Seite. Es geht in die Integration. Und wenn das da oben erstmal nur ein Ja hat, kann es auch sein, dass es erstmal da oben bleibt. Wenn ich dann aber frage, wie es dem Teil damit geht, dass ich dem bejahe und nicht mehr wegschicke, plumpst sich sofort in die andere Ebene der Identifikation. Und dann flutscht das wieder zusammen. Und mich wird das Schicksal an der Stelle nie wieder auf den Berg jagen, weil da keine Resonanz mehr ist. Das heißt, dieses kleine Wort Ja zu uns selbst, wenn das ein Zustand wird, und das Nein eben zu dem kompensierten Handeln.
Und zwar nicht nur ein einziges Ja, sondern ein durchgehendes Ja, ja zu allen Ton, Veränderungen, ne? Und allen,
ja,
Sachen, die da so kommen und gehen.
Ja. Es ist wie ein lang anhaltender Ton, es ist ein Zustand. Nicht, ich sage einmal Ja und dann ist wieder weg. Und oder wenn ich sage schnell Ja, damit ich das loswerde. Falle, funktioniert nicht. Sondern es geht wirklich durch dieses gefühlte Risiko, dass es für immer und ewig so ist. Kennst du die unendliche Geschichte?
Ja, schon lange her, dass ich es gelesen habe.
Da gibt es das nördliche Orakel, die Ujolala. Und da geht es durch 3 Tore. Und das erste Tor, da sind 2 Sphinxen voreinander, die die Augen aufhaben und die alles sehen. Das ist für mich so ein allwissendes, so ein waches Bewusstsein, ja, also auch eine rationale Ebene. Und die müssen die Augen schließen, sonst kann man da nicht durch. Und wenn ich jetzt auf einer bestimmten Ebene aufhöre, mir bewusst zu machen, also weiß ich, da wird was angetriggert und ich mache mir schnell bewusst, nein, das ist ja gar nicht so und heute ist das ja so und so, komme ich nicht durch das Tür durch. Das heißt, die müssen die Augen schließen, sodass ich mich wirklich auf mein Gefühl einlassen kann und auch auf die alte Verletzung. Denn rational ist ja heute nichts. Ganz viele praktizieren das, dass man da die Augen aufmacht. Ja, und dann komme ich aber nicht ran an den Splitter, der da in der Haut ist. Ja, das Alter zwar, aber ich komme da nicht bei. Das heißt, der Teil muss die Augen schließen. Das zweite Tor ist, da begegne ich meinem wahren Selbst, da begegne ich meinem Schatten. Ja, da kriege ich also mit, was da wirklich ist. Wenn ich viel im Täter bin, kriege ich vielleicht mein authentisches Opfer mit. Wenn ich viel im Opfer bin, kriege ich meinen authentischen Täter mit. Der braucht auch ein Ja. Und dann das dritte Tor, das ist das schwierigste Tor, das ist ohne Schlüsseltor. Da kann ich nur durch, wenn ich keine Absicht mehr habe. Ja, wenn ich da absichtslos werde. In der Geschichte ist es so, dass der da von alleine reinfällt. Und das ist auch so, dass es dann, wenn das so wirklich bedingungslos alles da sein darf, dann falle ich in dieses Hier und Jetzt. Und in dem Hier und Jetzt bin ich auf einmal absichtslos. Und wenn es da durchflutscht, dann kommt der zu Ujolala, das ist so eine Stimme, die alles weiß. Das ist ein fantastisches Bild auch für eine Intuition. Ja. Ja. Spricht nur in Reimen. Und sehr gute Channelings, die sind in Reimform. Ja, weil diese erleuchtete Ebene, die ist eher singend und reimend. Also wird oft so auch ausgedrückt. Und das wird auch im tibetischen Buddhismus gesagt, man kann das nur singen. Man kann das nicht aussprechen. Man kann das, in Gesang kann man das darstellen, aber nicht in der Sprache. Und wenn ich eben in diese Absichtslosigkeit komme, wenn da kein Umzu mehr drin ist, wenn es sich auch nicht mehr loslassen will, sondern wenn es einfach so sein darf, wie es ist und da sein darf, dann kann es sein, dass es mich loslässt. Aber das mache ich dann nicht mehr. So, also da ja, sind so Feinheiten. Du hast auf die Uhr geschaut.
Ja, ich habe mal geguckt, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde.
Das dürfte
geht schnell.
Bald eine Überforderung werden. Ne?
Ja. Vielleicht zum Ende, was machst du für eine Arbeit konkret? Also du arbeitest mit kleinen Gruppen, Einzelpersonen, die zu dir kommen?
Ich mache Einzelarbeit, ich mache gerne mit Paaren, ich habe Jahresgruppen, also die wöchentlich kommen. Das nenne ich dann so Kindergarten für Erwachsene. Da geht es eben darum, diese Resonanzebenen zu nutzen und in den Ausdruck zu kommen und den Unterschied wahrzunehmen. Wann versuche ich mich ums Gefühl drumherum zu mogeln und wann bin ich da drin? Viel auch mit, wo sich viel spiegelt. Das ist eine unstrukturierte Gruppe. Dann mache ich Seminare. Also das Intensivste, was ich mache, sind so 4-Tages-Seminare mit Gefühle stellen. Das ist also keine systemische Arbeit, sondern eine emotionale Körperarbeit, jetzt so eigene Regeln und Paradigmen, wenn man so möchte. Und das macht eigentlich sichtbar, wie das Leben funktioniert. Ja, dass ich nicht das Außen verändere, sondern dass, wenn ich in mir irgendwie was anerkenne, verändern sich die Stellvertreter. Und das ist da sehr deutlich zu fühlen. Dann mache ich eine Arbeit mit Atemstimme, Emotionen heißt sie. Da gehe ich über die solare, lunaren Atemmassagen. Da kommt man auch schön an die Themen ran. Und auch an, kann sehr gut wahrnehmen, wann bin ich in einem authentischen Ausdruck und wann bin ich in einem kompensierten Ausdruck. Wenn ich jetzt über Stimme gehe und das authentisch ist, dann klingt es halt eher wie ja, das ist locker, und wenn ich das aber festhalte, dann kommt es halt nicht raus. Dann fange ich jetzt an mit Satsang der Gefühle, also für ein noch breiteres Publikum, wo dann so viele kommen können, wie sie wollen, wo ich ein bisschen diese Arbeit oder dieses mit, wie kann ich mit mir umgehen oder wie liebe ich mich selbst, also wie kann ich so mit mir sein, dass ich mein Selbst, meine Anteile, also sowohl mein Kind als auch meine abgespaltenen Macht- und Kraftanteile von mir geliebt fühlen. Und das ein bisschen mit Mantrensingen kombiniert. Und dann bin ich am Bücher